Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcast begrüßen. Es ist mir heute eine besondere Freude, so kurz vorm Internationalen Kindertag, der am 1. Juni stattfindet, mit der National Coalition zu sprechen und da insbesondere natürlich mit heute zwei Gästinnen. Zum einen darf ich begrüßen Alexia Knappmann. Sie ist seit Januar 2025 Geschäftsstellenleiterin der National Coalition in Deutschland. Und zuvor war sie für WaterAid, Amnesty International tätig, wo sie auch sehr spannend, wie ich finde, die Stabsstelle Politik im Generalsekretariat verantwortet hat und die politische Arbeit mit der UN, mit dem Europarat und der EU koordinierte. Also ich glaube, mehr Lobbyarbeit geht wahrscheinlich gar nicht. Da werden wir vielleicht gleich nochmal was dazu hören. Und davor war sie tatsächlich auch Menschenrechtsbeobachterin auf den Philippinen. Politikwissenschaft, Ethnologie und Soziologie waren das Studienfach oder die Fächer. Ja, dann freue ich mich auch, dass Emily Koch heute da ist. Sie ist seit 2024 bei der National Coalition wissenschaftliche Referentin für das Kinderrechteportal, zu dem wir nachher auch bestimmt noch sehr viel erfahren werden. Und als Medienwissenschaftlerin ist sie da wahrscheinlich sehr prädestiniert, diesen Bereich zu betreuen. Und sie hat verschiedene berufliche Stationen in Organisationen, die sich mit dem Thema Kinderrechte, aber auch Rechte von Menschen mit Behinderungen beschäftigen, in der Jugendbildung tätig gewesen. Also ein profundes Duo, mit dem ich heute sprechen darf. Und wir lernen, und Sie, verehrte Zuhörende, lernen die National Coalition heute vielleicht noch ein bisschen näher kennen. Herzlich willkommen nach dieser langen Vorrede.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Ein sehr wichtiges Thema und wir freuen uns, dass das Thema Kinderrechte immer wieder dann doch auch Aufmerksamkeit bekommt, die es ja auch verdient.
Ganz genau. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht steigen wir einfach schon mal ein, Frau Knappmann. Warum sind denn Kinderrechte gerade jetzt so ein wichtiges Thema? Also wir, klar, mit unserem Podcast schwingen die Kinderrechte natürlich bei fast allen Gesprächen und Themen, Expertengesprächen ja mit. Aber wir merken natürlich schon, dass das Thema Kinderrechte bei nahezu allen Organisationen auch, die in dem Bereich tätig sind, sehr präsent sind in der Sozialarbeit, immer mehr auch in der Politik. Warum ist es im Moment so? Ist jetzt endlich mal Zeit, dass da noch mehr passiert?
Ich glaube, Kinderrechte waren immer wichtig und waren auch lange eine Erfolgsgeschichte. Wir haben sehr viel darüber gerade gehört, was im UN-Kontext in meiner Biografie stattgefunden haben. Wenn wir die internationalen Menschenrechtskonventionen anschauen, dann haben wir bei der Kinderrechtskonvention eine, die am allermeisten von den Staaten ratifiziert auch ist. Es gibt nur einen einzigen Staat weltweit, der sie nicht ratifiziert hat, die USA. Wir haben ganz, ganz viel gesellschaftlichen Konsens, glaube ich, auch darüber, dass es total wichtig ist, dass wir mit Kindern, dass wir Kinder schützen, dass wir Kinder ernst nehmen und dass die Kinderrechte wichtig sind. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass Kinderrechte viele von, gerade auch vielen Erwachsenen, nur vom Namen gekannt werden. Also dass wir tatsächlich die Bedeutung der Kinderrechte auch für das Leben von Kindern gar nicht so stark durchdrungen haben vielleicht. Da mag es viele Gründe für geben, aber wir haben auch immer wieder bestimmte Missverständnisse dann doch auch, was Kinderrechte angeht, die wir dann auch in verschiedenen Diskursen wahrnehmen. Und aktuell sehen wir schon besorgniserregende Narrative auch zurückkehren teilweise. Die sind, ja, wie gesagt, teilweise auch gar nicht neu. Aber es ist schon so, dass wir mit Blick auf die Kinderrechte, die wir dreidimensional denken, wie sie auch in der Konvention verankert sind. Das heißt, wir sehen die Schutzrechte, die Teilhaberechte und die Partizipationsrechte einfach gleichrangig. Und auch so funktioniert es nur. unter Druck, weil tatsächlich manche Bereiche stärker überbetont werden. Und wer es so juristisch oder auch so Metadiskussionen hervorruft, dann in Fachkreisen, hat da eben in der Realität der Kinder ganz gravierende Folgen.
Jetzt sagen Sie, sie sind unter Druck, die Kinderrechte. Würden Sie das jetzt sagen, aufgrund der weltweiten Entwicklungen, oder haben Sie jetzt quasi auch allein nur die deutsche Brille auf und sagen, naja, auch bei uns liegt noch zu vieles im Argen, oder wir machen vielleicht sogar eine Rolle rückwärts an bestimmten Stellen im Moment? Zur Diskussion Kinderrechts ins Grundgesetz kommen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen später. Ist es tatsächlich im Moment schwierig? Ich meine, jetzt werden jetzt nicht einsteigen, warum die USA es nicht ratifiziert haben. Da gab es ja auch andere Menschen am Ruder. Ich glaube, im Moment würde man es wahrscheinlich auch nicht versuchen wollen, dass das noch mal dort funktioniert. Aber das Fass will ich gar nicht aufmachen. Aber wo sehen Sie in Deutschland so die aktuellen Herausforderungen?
Das eine ist natürlich die Fachebene, sich nochmal wirklich ganz genau anzuschauen, welche kinderrechtlichen Herausforderungen sehen wir in Deutschland. Da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele Fortschritte auch, zumindest seit der Ratifizierung der Kinderrechtskonvention in Deutschland in Krafttreten 92. Es hat sich viel entwickelt. Der Begriff Kindeswohl ist juristisch tief durchdrungen. Das Recht auf gewaltfreie Erziehung wurde im Gesetz verankert. Deutschland hat seinen Vorbehalt zu einer Kinderrechtskonvention zurückgezogen, ursprünglich ja bei der Unterzeichnung noch mit Vorbehalt gezeichnet und 2010 dann zurückgenommen. Das heißt, die Kinderrechte gelten vollumfänglich in Deutschland. Das ist ja erstmal sehr positiv. Sie haben selber vorhin angesprochen, das Thema schwingt im Podcast natürlich immer mit, denn es schwingt ja immer mit, wenn Kinder einfach da sind. Das ist ja die Lebensrealität der Kinder. Funktioniert nicht, ohne dass ihre Rechte davon auch mit betroffen sind. Denn so sind sie ja entstanden. Man hat sich angeschaut, was ist wichtig für Kinder, für ein gutes Aufwachsen, was brauchen Kinder und was für eine Gesellschaft wollen wir sein, welche Bedeutung bekommen Kinder auch da. Und ich glaube, genau an der Stelle müssen wir wieder einhaken neu. da wird es dann konkret mit Blick auf diese aktuellen Diskussionen, denn ich glaube, dass da sehr viele verschiedene Antworten jetzt mittlerweile wieder drauf formuliert werden, die nicht im Interesse der Kinder sind. Also in der Konvention wird ja auch das Wort, was in Deutschland als Kindeswohl übersetzt wird, als Best Interest of the Child formuliert. Und wir sehen ganz, ganz viele Diskussionen, die tatsächlich die Kindheit instrumentalisieren, die Schutzgedanken bezüglich Kinder einseitig darstellen oder ohne Teilhabe und ohne Partizipation sehen möchten, aber auch ganz viele Schutzbereiche ausblenden, die ganz, ganz wichtig sind, aber aufgrund von den Grundüberzeugungen, die da existieren. Eine Familie ist immer eine heile Familie, da schauen wir gar nicht rein. Dann einfach blinde Flecken verursachen, die eben tatsächlich den Kindern nicht helfen werden, wirklich umfassend geschützt zu sein, auch vor bestimmten Gefahren, die es gibt. Und das ist jetzt eben, wie gesagt, vor allem der Bereich Schutz. Aber wir sehen darüber hinaus wirklich auch Angriffe auf Kinderrechte, wirklich, dass wir, ja, wenn wir jetzt in die aktuellen Diskussionen auch in den Landtagen oder vor den Landtagswahlen schauen, bestimmte Parteien ganz dezidiert gegen Kinderrechte argumentieren. Und das sind natürlich Dinge, die wir auch als bundesweites Netzwerk genau beobachten. Und dann gibt es diese Bereiche, die eben Ihre Fachkollegin ja auch in den Podcasts besprechen mit Ihnen, dass einfach natürlich die Lebensbereiche von Kindern einzeln betrachtet dann natürlich auch ganz verschiedene Herausforderungen bergen. Also das Thema Kinderarmut beschäftigt uns natürlich sehr. Das Thema psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Aber auch neue Herausforderungen wie digitale Rechte, der Umgang mit KI. Viele von diesen Themen sind kinderrechtlich noch gar nicht vollständig durchdrungen, aber sie sind vor allem auch in den Folgen für die Kinder und Jugendlichen noch gar nicht voll durchdrungen. Und trotzdem geht das alles mit so einer rasanten Geschwindigkeit vonstatten, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern, welchen Schatz die Kinderrechtskonvention uns da auch an die Hand gibt, zu überlegen, welche Bereiche wir dabei genau in den Blick nehmen müssen.
Sie haben jetzt gerade auch die Aktualität angesprochen. Ich habe in einem Newsletter von Ihnen, ich nehme an, ich glaube, es war der letzte, das Thema Ihre Stellungnahme zum Thema Verbot, Social Media Verbot, Altersgrenzen und so weiter, haben Sie sich ja auch geäußert, dass man die Partizipation letztlich mitdenken muss, dass man nicht einfach sagt, so, wir schalten ab und machen eine Altersgrenze, so würde ich das interpretieren, sondern es ist wichtig, hier die Kinder nicht abzuschneiden von der von der Mitbestimmungsmöglichkeit. Würden Sie jetzt, wenn wir jetzt direkt in dieses Beispiel reingehen, auch als National Coalition, weil jetzt, was ist in diesem konkreten Fall Ihr Anliegen? Wären Sie jetzt gegen ein Verbot, eine Altersgrenze sozusagen, oder sagen Sie ja? Ist ja auch immer so eine Abwägungsfrage. Sie sagen natürlich, die Plattformen müssen reagieren. Das sehen wir alle wahrscheinlich ganz genauso aus der Fachwelt, dass das Design dieser Plattformen einfach anders sein muss, eben damit es Kinder schützt. Aber es ist ja immer so eine Abwägung. Wenn wir jetzt warten, bis die Plattformen etwas tun, dann warten wir vielleicht gegebenenfalls viel zu lange und die problematischen Inhalte, Mental Health, sexualisierte Gewalt, Cyber Grooming, all diese Themen sind ja präsent, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Irgendwo muss da ja was passieren. Wie stehen Sie dazu jetzt als Netzwerk sozusagen?
Na, die National Coalition besteht ja aus 110 Mitgliedern. Und natürlich ist das auch ein Thema, was wir mit ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Deswegen ist das auch der Mehrwert, auch mit so einem Netzwerk tatsächlich auf solche Themen zu schauen. Denn wir haben da natürlich von den Universitäten über die Stiftung, über Kinderrechtsorganisationen, über Kinder- und Jugendhilfe und natürlich auch die Jugendverbände ganz, ganz viele Blickwinkel auf das Thema, auf alle Kinderrechtsfragen. Und beim Thema Social Media Verbot treffen wir uns, glaube ich, alle bei der Sorge um die Kinder und Jugendlichen, die im Netz unbestritten in einer Umgebung unterwegs sind. Und das betrifft natürlich die digitalen Plattformen, aber das betrifft auch darüber hinaus, ich sag mal, das ganz normale Internet, bestimmten Strukturen begegnen und eben auch Inhalten vor allem begegnen, die ihnen nicht zuträglich sind, ihrem Wohlbefinden. Jedenfalls nicht immer. Und die Herausforderung ist komplex. So, und wenn wir jetzt reduzieren auf eine zentrale Frage und auch eine einfache Antwort auf eine sehr komplexe Frage finden wollen, dann verkürzt das tatsächlich die Problemanalyse schon eigentlich auf eine zu enge Frage einfach, weil wir damit die Probleme gar nicht lösen können, die wir ja sehen. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die wir sehr stark im Blick haben. Das Thema Kinder- und Jugendpartizipation ist uns grundsätzlich wichtig, denn das Thema Kinder- und Jugendpartizipation ist ein Grundprinzip. Das bedeutet, das ist nicht nur Artikel 12, das Recht auf Gehör, sondern es bedeutet, dass wir das eigentlich bei allen Fragen, die Kinder und Jugendliche betreffen, mitdenken müssen. Und vor dem Hintergrund ist es uns ganz wichtig, dass wir da verstehen, dass das nicht nur juristisch wichtig ist, sondern für die Kinder und Jugendlichen auch in der Akzeptanz und in der Möglichkeit tatsächlich zu verstehen, warum bestimmte Diskussionen geführt werden und wie sie geführt werden und warum bestimmte Lösungsansätze in den Raum gestellt werden, nachvollziehbar bleibt. Und natürlich haben die auch eine Meinung, die sehr fundiert ist in der Hinsicht, da sie natürlich das Netz und ihr eigenes Nutzerverhalten sehr gut kennen. Insofern hätten wir auch ganz gravierende Nachteile, würden wir sie nicht einbeziehen. Zu der Frage, ob oder wie wir jetzt zu dem Verbot stehen, da ist es natürlich für uns wichtig, dass wir wieder diesen Schatz der Kinderrechtskonvention in seiner Dreidimensionalität berücksichtigen. Wenn wir jetzt, wie gesagt, diese Diskussion nicht verkürzen auf eine Frage oder auf eine Antwort und sagen, ja, dann haben wir jetzt ein Verbot, 14 oder 16, wie auch immer, gibt es ja verschiedene Länder, die das auch schon machen, und dann ist der Referentenentwurf noch nicht trocken und 12 Plattformen wurden da festgelegt. 12 ist jetzt australisches Beispiel, aber dann sind die nächsten Plattformen am Start. Ja, die ganzen Probleme, die wir sehen rund um die technischen Möglichkeiten, die die Plattform nutzen, die aber auch andere Anbieter nutzen, um Menschen in ihre Aufmerksamkeit zu binden, mit dem absoluten Ziel, völlig klar, möglichst lange Kinder und Jugendliche in dem Fall, aber natürlich auch Erwachsene auf ihren Plattformen zu halten. Anders als vielleicht früher, ne? In den 90ern haben wir auch schon viel, oder auch beim Gaming, ne? Das gleiche Prinzip. Möglichst lange die Kinder da halten. Und früher war das Ziel ein anderes. Da hat man halt ein Spiel gespielt und sollte möglichst bald ein neues Spiel kaufen. So, und so funktioniert die Logik nicht mehr. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist sozusagen das Gut, um das es hier geht. Damit werden Gewinne gemacht. Wir wissen, dass da ganz bewusst psychologische Erkenntnisse genutzt werden, um unser Nutzer, unsere Aufmerksamkeit zu binden. Und dass das schädlich ist, ist unbestritten. So, und darüber hinaus haben Sie andere Gefahren angesprochen, die sind auch unbestritten. Die sehen wir halt aber leider nicht nur in diesen digitalen Plattformen. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen dieses Verbot, lösen wir weder die gefährliche Situation oder die Umgebung wird nicht verbessert für die Jugendlichen, die älter sind als als die Altersgrenze. Und die haben übrigens auch ein Recht auf Schutz vor Gewalt und psychische Gesundheit. Und die Kinderrechtskonvention gibt uns auch da klare Vorgaben bis 18. Das ist nicht gelöst. Das Zweite ist eben, wie gesagt, dass wir die Probleme dieser Gefahren nicht umfänglich gelöst haben, weil wir die, wenn wir jetzt zum Beispiel digitale Plattformen beschränken, haben wir die Frage, was ist mit dem Gaming, wie funktioniert da Grooming, wie haben wir die Möglichkeiten dort mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen, nicht adressiert. Und die Gefahr ist halt, dass diese vermeintlich einfache Lösung eben keine darstellt, sondern vielleicht ein Anfang, würden manche sagen, ja, hat aber eben nicht berücksichtigt, dass Kinder und Jugendliche an der Stelle eine Lebensrealität online und offline leben, ob uns das gefällt oder nicht. Und wir sie in den anderen Räumen damit überhaupt noch nicht geschützt haben. Das heißt, diese Frage, ob Regulierung oder Verbot, ist eigentlich ja gar nicht die richtige Frage. Es ist ja kein Ausspielen. Es ist völlig klar, dass wir dafür sorgen müssen, dass das Netz sicherer wird. Dass Kinder und Jugendliche daran beteiligt werden müssen, wie das gelingen kann und dass wir tatsächlich auch verbindlich existierende Gesetze und Normen, die es gibt auf der europäischen Ebene mit Guidelines, wie die umzusetzen wären, vielleicht erstmal umsetzen, bevor wir dann über Einschnitte bei den Kindern und Jugendlichen sprechen, die tatsächlich an der Stelle Rechte haben, die wir nicht einfach aushöhlen können. Bei Erwachsenen würden wir das so nie machen. Wir würden nicht sagen, okay, das ist unsicher, dann gehen wir da nicht mehr rein, sondern wir würden natürlich sagen, dann müssen wir die Umgebung verändern. Und im Übrigen gilt das ja auch für viele Diskussionen, die wir offline im Bereich Schutz haben.
Ja, das ist, aber Sie sprechen auch ein spannendes Thema an. Es wäre ja auch wieder so ein Entscheiden über die Kinder. Ich meine, das ist ja auch ein Kernthema. Ne? Die Frage ist, sind Kinder auch genügend einbezogen, auch in diesen Prozess? Das habe ich jetzt überhaupt spontan jetzt nicht die Kenntnis darüber, aber ich würde vermuten, dass auch die Kinder wahrscheinlich zu wenig jetzt genau in diesem Prozess der Entscheidungsfindung, was machen Verbote mit, was wären die Folgen und so weiter, finde ich einfach, aber gerne natürlich drauf eingehen, aber man ist ja immer schnell dabei als Erwachsener, dann Dinge einfach zu entscheiden, ohne eben die Zielgruppe und die es betrifft, letztlich gefragt zu haben. Und das ist ja wahrscheinlich auch, oder ist ja auch der Kern Ihrer Arbeit, Kinder, Jugendliche immer einzubeziehen. Es passiert wahrscheinlich noch viel zu wenig. Wie gesagt, ich glaube, in diesem Fall wird es vielleicht ähnlich sein. Sehen Sie das auch so, oder?
Also genau, es kommt darauf an, wir haben diese Debatte ja nicht nur in Deutschland, international wird hier viel geführt, da gab es sehr unterschiedliche Formen von Beteiligung oder eben auch nicht. In Deutschland hat die Bundesregierung ja eine Expertenkommission einberufen, um das Thema tatsächlich auch umfassender zu betrachten. Das ist sehr positiv, weil eben das Thema gar nicht nur auf diese Plattform beschränkt bleiben darf. Und hat in dem Kontext auch eine Kinder- und Jugendpartizipation tatsächlich, also die Expertenkommission hat auch Kinder und Jugendliche in Workshops befragt und beteiligt. Und wir sind
das ist gut zu hören.
Genau. Ganz grundsätzlich ist natürlich jetzt auch die Frage, inwiefern werden jetzt diese Ergebnisse der Kinder und Jugendlichen Berücksichtigung finden. Und Beteiligung fängt ja nicht erst an in dem Moment, wo ich ein Kind zu bestimmten Themen frage, sondern die fängt auch dort an, wo wir den Kindern überhaupt erstmal die Möglichkeit geben, sich eine Meinung zu bilden, indem sie die notwendigen Informationen bekommen, indem sie die auch kindgerecht bekommen, so dass sie verstehen können, indem wir sie dann fragen und auch zuhören, welche eigenen Vorschläge und Themen und Sorgen sie haben. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Im Kontext von KI hatte ich so einen kleinen Aha-Moment, als wir mit unserem Jugendforum gesprochen haben und die Jugendlichen auch das Thema der Implikationen von KI-Anwendungen adressiert haben und dann haben wir so kurz reflektiert, welche Diskussionen wir darum auch in unseren Netzwerken kennen. Und dann hat ein Jugendlicher sehr gut auf den Punkt gebracht, zu sagen, naja, solange ihr noch diskutiert, was eigentlich KI-Kompetenz bedeutet, frage ich mich schon, was eigentlich die Folge ist, dass meine Freunde anfangen, KIs zu daten. Und das war damals der das erste Mal, dass ich von diesem Phänomen gehört habe. Inzwischen hat man das ja auch ein bisschen in den Medien wahrgenommen, auch breiter diskutiert, dass das nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene tun. Aber ich war in dem Moment auch also überrascht über diesen also wie jetzt KI daten, was wofür sprecht ihr denn? Ja. Und das war tatsächlich natürlich wirklich ein total spannendes Thema. Und ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie ich das kinderrechtlich durchdringen soll. Aber es ist natürlich ein Beispiel mehr dafür, wie wir blinde Flecken erzeugen, wenn wir mit Jugendlichen und Kindern nicht einfach über ihre Realität sprechen. Und wir haben genau an der Stelle immer wieder einen absoluten Gewinn für. Und es ist ja auch so, wenn wir eine Gesellschaft sein wollen, die Kinder in ihrer Kindheit schon mit dem gleichen Wert wahrnimmt, wie das Erwachsene sind. Und wir sind uns alle darüber einig, dass das Grundgesetz nicht nur mit der Würde des Menschen anfängt, sondern dass auch einfach, glaube ich, das Grundprinzip sein sollte, das uns insgesamt weltweit in unserem Miteinander prägt. Und das für Kinder auch gilt. Und das tut es ja. Dann haben die Kinder einen Wert, der sich nicht aus ihrem zukünftigen Erwachsensein herleiten lässt. Und wir sehen ja eben ganz oft so Diskussionen auch in so einer zukunftsgerichteten, in so einem zukunftsgerichteten Narrativ, wenn es um Kinder geht. So, wir müssen sie fördern und bilden, damit sie später mal irgendwie eine gute Ausbildung genossen haben und dann erfolgreich Steuern zahlen können, gut in den Arbeitsmarkt integriert sind oder die Kinder sind unsere Zukunft. Ne? Solche Sätze gibt ganz, ganz viele davon. Und der Wert der Kinder liegt ja nicht in ihrem zukünftigen Erwachsensein, sondern einfach als Mensch sind sie geboren mit der gleichen Würde wie jeder andere. Und das gilt ab sofort. Und und natürlich ist es wichtig, dann auch ihre Perspektive gleichwertig einzubeziehen.
Also ich bin übergegangen, weil ich das auch in dem einen oder anderen Artikel schon mal erwähnt habe, diese Politiker reden auch, Kinder sind unsere Zukunft. Ich kann es tatsächlich nicht mehr hören. Ich bin übergegangen, Kinder sind unsere Gegenwart zu sagen. Und genau darum geht's letztlich, weil sie sind ja jetzt hier. Sie sind Rechtssubjekte, sie sind da, sie haben die Grundrechte. Und wie Sie sagen, also natürlich geht's um die Zukunft. Aber alles, was wir in die Zukunft verlagern, verlagern wir eben weg vom »Wir müssen heute handeln«. Und ich glaube, das ist der Kern des Ganzen, warum ja auch vielleicht die National Coalition dieses spannende Netzwerk hat. Sie hatten es vorhin erwähnt, 110 Mitglieder, glaube ich, aktuell. Und diese Vielschichtigkeit, das heißt, ich gehe davon aus, dass letztlich alle Perspektiven rund um das Kind abgedeckt werden können. Was zeichnet es aus? Wie kann ich mir die Arbeit da vorstellen? Gibt's da regelmäßige Treffen? Gibt's Fachgruppen, wo man sich austauscht zu bestimmten Themen? Vielleicht nehmen Sie auch die Zuhörenden einfach mal mit, wie so die National Coalition da auch konkret arbeitet. Vielleicht auch das Staatenberichtsverfahren ist ja auch so ein Thema, wo es dann von Deutschland herausgeht auf internationale Ebene. Und keine Ahnung, ob man dann da auch angemahnt wird, dass dieses oder jenes nicht umgesetzt wird, unabhängig davon, dass es noch nicht im Grundgesetz steht. Aber einfach vielleicht mal so ein bisschen die Arbeit der National Coalition ist ja vielleicht auch spannend, wenn wir gleich auch mal auf das Portal auch noch mal schauen, wie dann ja auch Menschen vielleicht aktiv auch noch Beiträge leisten können.
Ja, sehr gerne. Ich musste gerade schmunzeln, als Sie gesagt haben, unabhängig von der Diskussion, ob das im Grundgesetz steht, denn das ist tatsächlich, ich glaube, die Mahnung, die aus Genf Richtung Deutschland schon am häufigsten geäußert wurde, nämlich 4-mal. Also seit 30 Jahren hören wir diese Mahnung, dass das da rein muss und seit 30 Jahren leider ungehört, beziehungsweise nicht umgesetzt. Ungehört stimmt ja nicht.
2021 ja versucht, aber dann doch nicht erfolgreich. Also das war so meine letzte Wahrnehmung jetzt, ja.
Genau, ja, es gab mehrere Versuche, aber da können wir gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja, genau.
Zuerst zum Netzwerk Kinderrechte, also nutzen wir gerne Synonym für die National Coalition Deutschland. Es ist so, dass das Netzwerk Kinderrechte oder eben die NC sich gegründet hat, tatsächlich mit dem, genau mit diesem Ziel, die Überwachung oder die Verwirklichung der Kinderrechte in Deutschland zu überprüfen und mit der Regierung darüber zu sprechen, wie sie der Verbesserung erwirken können. Die Verwirklichung von Kinderrechten ist sozusagen das oberste Ziel vom Netzwerk Kinderrechte. Und dafür arbeiten wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern an verschiedenen Herausforderungen in Deutschland, an der Verwirklichung ganz konkret. Oder unsere Mitglieder tun das auch selbst natürlich. Wir haben uns zusammengeschlossen, weil Deutschland damals die Kinderrechtskonvention eben ratifiziert hat und damit dann einhergeht, dass sie theoretisch alle 5 Jahre vor dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, also dem sogenannten Vertragsorgan zur Kinderrechtskonvention, überprüft wird. Und in der Regel läuft es dann so ab, dass die Bundesregierung einen Bericht schreibt zur Verwirklichung der Kinderrechte aus ihrer Perspektive und die Zivilgesellschaft schreibt einen sogenannten Schattenbericht. Der wird dann gemeinsam mit den staatlichen Berichten und auch noch weiteren Berichten in der Regel von UN-Organisationen, also in unserem Fall wäre das dann UNICEF und auch den unabhängigen Monitoringstellen, wenn es die gibt in den Ländern. In Deutschland gibt es ja zum Glück eine unabhängige Monitoringstelle für die UNKRK, im Deutschen Institut für Menschenrechte. Genau, und die berücksichtigen dann diese verschiedenen Berichte und dann leiten sie sich daraus ein Bild über die Umsetzung ab. Und geben Deutschland als Vertragsstaat dann wieder Empfehlungen, wie sie Verbesserungen erwirken können. Genau, da gibt es mal Unterscheidungen auch, sagen Issues of Major Concern und ne, Dinge, die einfach Relevanz bekommen. Die Themen sind orientiert an der UNKRK selber, also an der Kinderrechtskonvention selbst. Und genau, dann geht es in das sogenannte Follow-up bis zum nächsten Bericht. In diesem gesamten Zyklus, also vom Schreiben der Berichte bis hin zum Follow-up und dann wieder in den nächsten Bericht, arbeitet die NC mit ihren Mitgliedern eben daran, zu beobachten, was passiert, wie verändert sich die Verwirklichung, wie verändert sich auch die Evidenz. Also es gibt zum Beispiel Themen wie psychische Gesundheit, haben wir vorhin angesprochen, in dem sich jetzt im Verhältnis zu dem letzten Überprüfungsverfahren oder den letzten Concluding Observations, das sind dann die Empfehlungen, die dann aus dem Ausschuss kommen, einfach die Evidenz dramatisch verschlechtert hat. Das heißt, so ein Thema würde man natürlich jetzt vielleicht anders nochmal priorisieren als vor 5 bzw. 7 Jahren. Und dann gibt es eben neue Themen, die haben wir dann eben auch auf dem Schirm. Das sind ne, Themen, die wir vorhin auch kurz schon gestreift haben, ne, wie KI und Kinderrechte, digitale Kinderrechte, Umwelt, Klimafolgen, solche Themen, die dann einfach 1989 noch nicht so eine Rolle gespielt haben, die wir dann auch damit reinbringen können. Genau, und das macht die NC, weil sonst natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen sich an diesem Verfahren beteiligen würden. Aber dann hätte der UN-Ausschuss 200 Berichte auf dem Tisch. Das würde nicht funktionieren. Der ist sowieso schon sehr überlastet. Das ist sozusagen die Kehrseite dieser Erfolgsgeschichte. Als Vertragsorgan der Konvention, die eben am meisten ratifiziert wurde, muss er auch am meisten die Staaten prüfen. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung in einem UN-System, was völlig unterfinanziert ist und einfach an den Kapazitätsgrenzen schon längst überlastet. Und vor dem Hintergrund, verzögert sich das Verfahren auch leider für Deutschland. Eigentlich wären die 27 wieder dran. Wir wissen jetzt nicht, wann sie wieder dran sein werden, denn das ist einfach noch völlig unklar. Again, liegt in dem Fall jetzt aber nicht am Vertragsstaat, sondern an der Struktur. Und deswegen hat auch der UN-Ausschuss beschlossen, das Verfahren ein bisschen zu ändern. Also das vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen ganz interessant. Es ist jetzt eben ein verändertes Verfahren eingeführt worden, in dem der Vertragsstaat jetzt nicht einfach einen Bericht schreibt, sondern eine Liste bekommt vom UN-Ausschuss, in dem er ihnen schon ganz gezielt Fragen stellt, 30 genau. Also in der Realität sind es dann nochmal sehr viele Unterfragen pro Frage. Da schmuggelt man sich noch ein bisschen dann rein, aber im Endeffekt eben 30 Themen festgelegt werden und auch da wird die Zivilgesellschaft schon befragt, welche Themen sind denn wichtig in Deutschland in unserem Fall und daran arbeiten wir dann mit unseren Mitgliedern, die zu identifizieren, damit Deutschland dann auch genau zu den Themen Stellung beziehen muss, die aus unserer Sicht einfach gravierende kinderrechtliche Herausforderungen darstellen.
Das könnte man ja kritisch sagen, Berichtsverfahren, es kommen Empfehlungen. Was, wenn die nicht umgesetzt werden? Gibt es ja keine Reglementierung oder irgendwelche Gelder werden gestrichen. Das heißt, der Druck überhaupt auch seitens der Politik, hier Dinge zu verändern, ja, wenn es den gäbe, wären die die Kinderrechte wahrscheinlich schon im Grundgesetz drin. Aber es gibt ja keine, gibt ja keine Strafen, wenn ich bestimmte Dinge nicht umsetze. Es ist vielleicht für die Reputation nicht ganz so toll, aber so what, mit der Zeitung von heute wird morgen der Fisch eingewickelt, sagt man ja noch, wer noch Zeitung liest. aber ist das die Realität oder sagen Sie, wir haben schon einen gewissen Hebel, um auch Druck auszuüben, auch als National Coalition?
Ja, sehr viele verschiedene Ebenen, die Sie jetzt auch wieder sozusagen implizit mit ansprechen. Also das eine ist natürlich erstens die Facharbeit der Mitglieder. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, natürlich arbeiten wir dann genau daran, das aufzuklären und dann eben ein Auge drauf zu haben. Auch das ist die Rolle der Zivilgesellschaft, darauf zu achten, wie wird es umgesetzt. Wir haben natürlich mit den Concluding Observations, mit diesen abschließenden Erklärungen aus dem Ausschuss auch ganz konkret Anhaltspunkte auch nochmal, mit denen wir dann als Hebel auch arbeiten können und das auch tun, also nochmal wirklich zu zeigen, auch eine neue Bundesregierung nach einer Wahl hier, das sind die Concluding Observations, da habt ihr Hausaufgaben bekommen, wie wollt ihr das dann umsetzen in eurer Legislaturperiode, um natürlich dann auch mit diesen FachpolitikerInnen und Politikern, die ja auch nicht alle ungewillt sind, das ist ja auch nicht richtig, ne? Da gibt's ja ganz, ganz viele Initiativen, die natürlich genau das auch verwirklichen wollen. Und gleichzeitig gibt es natürlich unsere Mitglieder selbst, die ja in der Fachpolitik dann noch viel besser als wir als übergeordnetes Netzwerk dann in diesen einzelnen Themensträngen arbeiten, selbst Lobbyarbeit machen, selbst mit den PolitikerInnen darüber sprechen, wie sieht die Praxis aus, welche Folgen haben eure Vorhaben für Kinderrechtsverwirklichung, aber ja natürlich dann einmal, es ist ja keine juristische Debatte, es geht darum, dass es Kindern gut geht in Deutschland, dass es Jugendlichen gut geht in Deutschland. Und ich glaube, das bringt mich auch zu der zweiten Ebene. Ist es nur eine Strafe, wenn ein Staat international zum vierten Mal angemahnt wird, eine Empfehlung umzusetzen? Ja, vielleicht ist es irgendwie unangenehm, das dann vertreten zu müssen, warum das nicht passiert ist. Viel wichtiger ist aber ja die Dimension für uns in Deutschland, für die Gesellschaft in Deutschland. Wenn es nicht umgesetzt wird, hat es ja Folgen. Und ja, ich würde jetzt das Wort Strafe in dem Kontext nicht benutzen. Es ist keine Strafe für die Regierung, wenn es Kindern nicht gut geht. Aber es ist natürlich für unsere Gesellschaft eine ganz wichtige Frage und vielleicht die wichtigere Frage, wirklich zu zeigen, wenn ihr das nicht macht, wenn wir das Problem nicht lösen, dann bleibt es bestehen und es wird im Zweifel größer. Und die Folgen davon sind weitere Probleme. Und ja, auch einige davon sind dann genau die, die wir vorhin kritisiert haben, nicht weil sie falsch sind, sondern weil es falsch ist, über Kinder in ihrer sozusagen zukünftigen Rolle zu sprechen. Aber natürlich hat es Folgen, wenn wir keine Bildungsgerechtigkeit in Deutschland haben. Natürlich hat es Folgen, wenn Kinder, die in Armut aufwachsen, sich aus dieser Situation nicht selbstständig befreien können, in Anführungszeichen. Also die dann einfach nicht in der gleichen Chancenfreiheit ihre eigenen Fähigkeiten und Potenziale entwickeln können, meine ich damit. Natürlich hat das Folgen, wenn die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nicht gut ist, und zwar wirklich zu einem sehr hohen Anteil, Herausforderungen haben, die Kinder und Jugendlichen, hat das ja ganz viele Auswirkungen auch auf andere Bereiche in ihrem Leben. Und insofern ist das natürlich ein ganz grundlegendes Anliegen auch der Regierung, dafür zu sorgen, dass es den Menschen in Deutschland gut geht, dass es den Kindern und Jugendlichen in Deutschland gut geht. Und insofern sind diese Empfehlungen auch tatsächlich als solche zu verstehen. Auch das ist ein Beitrag, eigentlich eine Unterstützungsleistung für eine Regierung, nochmal zu gucken, wie kann ich das verbessern und mit welchen Partnern kann ich auch daran arbeiten, dass es sich verbessert.
Ja, ich bin da natürlich völlig bei Ihnen. Das ist total notwendig einfach und wenn man das Ganze im Blick hat, eben die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dann können wir nur die Empfehlungen auch umsetzen, weil am Ende kommt der Bumerang zurück, wie sie so, ich mach's ein bisschen bildlich, und die Probleme werden größer. Ich meine, wir sehen ja gerade, dass Gelder gestrichen werden massiv für Demokratieprojekte. Also dieses Thema, da könnte ich mal eine Prognose erstellen, dass in den nächsten Empfehlungen vielleicht auch darauf eingegangen wird, dass man genau diese Projekte vielleicht auch gestrichen hat. Und das finde ich dann immer so schade, dass man dann doch auch vielleicht nicht diesen Weitblick hat, auch seitens der Politik. Eben, man denkt in Legislaturen, also ich will jetzt um Gottes Willen hier kein Blaming hier machen, die Herausforderungen sind wirklich vielfältig im Moment, sehr schwierig. Aber sagen wir jetzt Demokratieprojekte den Geldhahn zuzudrehen, das ist halt schon echt ein Problem für uns, würde ich meinen. Und müsste auch berichtet werden, also im Sinne der nächsten Berichterstattung, würde ich fast mal vermuten. Einfach mal so als Laie.
Ja, ich vermute, dass die Bundesregierung auf ihre thematische Darstellung sozusagen ihres Handelns anders reagieren würde. Aber natürlich sehen wir die Art und Weise, wie das passiert ist, auch mit großer Sorge, dass wie gesagt, das wiederholte Zusagen, dass die Organisationen sich ja wieder bewerben können mit neuen Richtlinien, die wir noch nicht kennen, uns noch nicht in Sicherheit wiegt beziehungsweise nicht beruhigt, ist völlig klar. Und die Art und Weise, wie die Evaluation nicht abgewartet ist, ist natürlich auch etwas, was wir nicht gut finden und wo wir sehr ein Zeichen für Sorge, ein Anzeichen für begründete Sorge. Als Netzwerk Kinderrechte haben wir uns dazu nicht positioniert. Deswegen kann ich da tatsächlich auch nicht im Namen des Netzwerks dazu irgendwas sagen. Aber es ist natürlich etwas, was unsere Mitglieder auch betrifft, in Teilen auch selber betrifft und vor dem Hintergrund natürlich auch etwas, was wir sehr genau beobachten und wie sich das jetzt wirklich auch weiterentwickelt und wie diese ja als Neuausrichtung bezeichnete Neuausrichtung denn dann auch wirklich vollzogen wird, beschäftigt uns natürlich schon. Ich glaube aber, wichtig ist tatsächlich auch nochmal, sich vor Augen zu führen, Demokratie-Leben-Projekte haben ja auch ganz, ganz viel wirklich vor Ort in Gemeinden bewirkt oder tun es auch immer noch. Ja, auch nicht alle gestrichen, aber viele von denen, die auch gestrichen wurden, sind ja einfach in den Gemeinden ganz nah an Kindern und Jugendlichen und an den Menschen. Und wenn wir sagen, wir wollen unsere Gesellschaft mit diesem Grundkonsens weiter aufrechterhalten, dass Demokratie wichtig ist, dass Menschenwürde wichtig ist, dass Diskriminierungsfreiheit ein Grundprinzip bleiben muss unseres Zusammenlebens, dann müssen wir uns, glaube ich, wieder neu mit diesen Fragen auseinandersetzen, wie wir auch darüber sprechen. Und das betrifft Kinder und das betrifft Erwachsene, aber das ist halt wirklich etwas, was wir mehr und mehr eben als hinterfragt wahrnehmen. Wir sagen dann so abstrakte Begriffe wie die Prinzipien sind in Gefahr. Und das ist aber in der Gravitas natürlich dann nicht spürbar, wenn man so abstrakt spricht, weil ein Prinzip ist in Gefahr, das bewegt einen noch nicht. Aber das ist tatsächlich nochmal eine Situation, die wir auch in anderen Ländern schon kennen, in der dann wirklich die Substanz der Menschenrechte, der Kinderrechte ausgehöhlt werden, durch in anderen Ländern ja auch staatliche Akteure. Und es gibt auch Akteure in Deutschland, die das sehr gut beobachtet offensichtlich haben und auch diese Strategien sehr gut verstanden haben und wo wir uns sehr große Sorgen machen, was passiert, wenn Regierungen in Ländern, Bundesländern existieren könnten, die dieses Spiel, dieses Playbook verinnerlicht haben, ja. Und deswegen ist das natürlich, ja.
Ja, jetzt haben wir sehr politisch natürlich gesprochen, aber ich darf natürlich nicht den Block sozusagen abschließen mit der Frage nach der Prognose. Na, wann sind sie denn endlich im Grundgesetz, die Kinderrechte? Und wie sind da vielleicht auch aktuelle Bestrebungen? Wir hatten es ja vorhin erwähnt, 2021 war ja sozusagen der letzte Versuch, der dann die Zweidrittelmehrheit ist dann gescheitert aus verschiedenen Aspekten. Thema Elternrechte, Einschnitt in Artikel 6 Grundgesetz, sozusagen die Beeinträchtigung der Elternrechte war ein Thema, Symbolpolitik und so weiter. Also ich habe mich tatsächlich jetzt nicht nur aus anderem Kontext mit dem Thema, ich war vor 2 Wochen einen halben Tag am Bundesverfassungsgericht, ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt und habe dann für mich eigentlich meine Position, die Kinderrechte müssen ins Grundgesetz, weil es einfach ein extrem wichtiges Signal einfach wäre, dass Kinder stärker gehört werden, habe ich mir diese Argumentationslinien mal angeschaut. Natürlich, die Kinder sind vom Grundgesetz ja sowieso umfasst und so weiter. Und bin dann tatsächlich auch so ein bisschen selbst ins Fragen gekommen, was wären denn die Folgen, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz sind? Und habe für mich gesagt, also zumindest müsste man Artikel 6 vielleicht mal so ein bisschen anpacken, wenn es um die Elternrechte geht und diese und hier Kinder stärker in der Priorisierung einfach nach vorne tun. Also das war so für mich waren so Gedanken. Ich sage jetzt nicht, sie müssen nicht ins Grundgesetz, ich fände es toll, aber ich finde es natürlich schon. Wahrscheinlich auch bei Ihnen im Netzwerk, weiß ich gar nicht, wie kontrovers das diskutiert wird, oder ob da eine klare Haltung ist. Na, die müssen ins Grundgesetz aus 1, 2, 3 und 4 Aspekten. Vielleicht einfach Ihre Sicht dazu nochmal.
Ja, es ist eine sehr, sehr zentrale Frage. Wie gesagt, seit 30 Jahren angemahnt. Und hat auch sehr viele Dimensionen. Es ist leider kompliziert. Aber ich glaube, im Netzwerk besteht Einigkeit darüber, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz gehören. Auch hier die Frage ist, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Welche Bedeutung hat die Gleichwürdigkeit und die Gleichwertigkeit von Kindheit für uns als Gesellschaft? Und wir sehen die Implikationen, wir sehen sie ganz aktuell, wenn sie nicht im Grundgesetz sind, wenn die Grundprinzipien der Konvention, also nochmal, die Diskriminierungsfreiheit, der Kindeswohlvorrang, das Recht auf Leben und Entwicklung und die Partizipationsrechte der Kinder und Jugendliche nicht in gleicher Weise Berücksichtigung finden, wie das bei Erwachsenen sozusagen mit Blick auf Beteiligung, Partizipation und angemessene Berücksichtigung der Interessen der Fall wäre. Und ich glaube, dass wir diese Frage ins Zentrum stellen müssen, wenn wir diese Diskussion führen. Denn es ist keine Diskussion um diese strukturellen Diskussionspunkte, die wir immer und immer und immer wieder führen. Es gab insgesamt 3 Versuche, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bekommen. Der andere war auch ernsthaft, aber es war ein Oppositionsantrag, eben damals kurz nach der Ratifizierung schon. Und wir wissen, wie es mit der Erfolgsausrichtung von Oppositionsanträgen steht. Dann gab es eben einmal in der Merkel-Ära schon einen Versuch, 2018 die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Da ist es dann gescheitert am Ende, nach sehr vielen Verhandlungsrunden, wirklich an dem Adjektiv vorrangig versus angemessen. Da ging es um den Kindeswohlvorrang. Und ich möchte mal ganz kurz zwischenwerfen. Die Europäische Grundrechtecharta sieht den Kindeswohlvorrang auch vor in Artikel 24 und den haben wir in dem Kontext schon auch als Staat ja akzeptiert. Ne? Also insofern ist es auch spannend, dass die Diskussion überhaupt wieder so stark im Vordergrund steht. Und das Zweite ist, also wie gesagt, es ging um diese Frage und das Zweite waren diese Diskussionen rund um die Frage Elternrechte und Kinderrechte. Und die finde ich spannend, weil wenn man sich anschaut, warum Elternrechte in Artikel 6, den haben Sie angesprochen, das ist die Stelle, an der Kinder erwähnt werden im Grundgesetz, aber eben im Kontext der Fürsorgepflicht auch der Eltern, dann ist es so, dass natürlich wir eigentlich an der Stelle eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus ziehen, in der Kinder von den Nationalsozialisten ja auch von ihren Eltern getrennt worden sind, im Kontext der Indoktrination, aber natürlich vor allem auch im Kontext ihrer menschenverachtenden und rassistischen Ideologie. Und wir dann zur Staatsgründung dann oder zur Formulierung des Grundgesetzes gesagt haben, das wollen wir nicht mehr. Und dann wurden die Elternrechte an der Stelle gestärkt, und zwar vis-à-vis dieser Staatseingriffe. Und die Kinderrechte stehen dem ja überhaupt nicht entgegen. Die Kinderrechte laufen eigentlich Hand in Hand mit den Elternrechten an der Spree Richtung Bundestag und könnten da im Grundgesetz verankert werden. Denn auch Kinderrechte, genauso wie die Menschenrechte, sind Rechte, die vor Eingriffen des Staates schützen. Und die Verankerung von Kinderrechten ist deswegen überhaupt kein Widerspruch zu Elternrechten. Und aus meiner Sicht zeigt es eben ja einfach auch tatsächlich wieder, wie viele Missverständnisse es auch ganz viel gibt im Kontext von verschiedenen Rechtsbegriffen, dann doch auch in ihren Implikationen und wie wir auch tatsächlich dann wieder genau in der Problemanalyse so ein bisschen am Problem vorbeischlittern. Denn natürlich in einer schönen Welt würde das gut funktionieren, dass Eltern immer fürsorglich sich um ihre Kinder kümmern, in Anführungszeichen nicht, sondern in Klammer auch können. Eltern fallen aus, das ist die Realität. Eltern sind nicht immer verfügbar, Eltern werden krank, Eltern versterben. Und die Frage ist, was passiert mit den Kindern? Und die Frage, wie gesagt, stellt sich auch gar nicht nur im Schutzkontext. Also es geht da auch völlig, völlig legitim zu sagen, unsere Gesellschaft möchte, dass Kinder sich eben entsprechend des Grundprinzips, jetzt juristisch gesagt, aber eigentlich auch einfach gesellschaftlich nach besten Fähigkeiten und Potenzialen entwickeln können und dass sie sich beteiligen können. Das ist unser Grundwert in unserer Gesellschaft für unser Zusammenleben. Und wenn wir diese Prämisse anerkennen, dann haben Kinderrechte absolut im Grundgesetz einen ganz festen Platz einzunehmen. Und die Frage um Elternrechte oder Vorrangigkeit, die stellt sich eigentlich nicht, denn wir wollen ja keine Veränderung zur Kinderrechtskonvention, wir wollen sie umsetzen. Da steht das so drin, das ist schon ratifiziert. Es steht in der Grundrechtecharta, warum machen wir diese Diskussion wieder auf? Die Frage ist ja dann auch, wie wird das interpretiert? Und das passiert ja durchs Verfassungsgericht auch schon. Und genau, deshalb aus meiner Sicht eine ganz klare Antwort an der Stelle. Natürlich müssen Kinderrechte ins Grundgesetz. Und weil Sie zu den Folgen gesagt haben, Entschuldigung, jetzt wird es doch ein bisschen längerer Block. Aber wer die Folgen sehen will, dem empfehle ich es ganz dringend, sich dieses 108-seitige Arbeitspapier anzuschauen, was veröffentlicht wurde aus der informellen Bund-Länder-Gruppe oder formellen, aber eben hinter verschlossenen Türen tagenden Bund-Länder-Gruppe, die über Sparmaßnahmen im sozialen Bereich diskutiert hat. Und ja, es war kein offizielles Papier und ja, es lag nie offiziell auf dem Tisch, wie auch immer, das darf die Bundesregierung gerne erklären. Aber was wir darin lesen, und deswegen, es geht halt nicht nur um Sparpolitik, ist einfach tatsächlich eine komplette Kosten-Nutzen-Logik, die an die Implikationen und die Folgen für die betroffenen Menschen überhaupt nicht denkt in diesen Art von Formulierungen. Und das ist schon besorgniserregend. Und das Wort Kindeswohl taucht kein einziges Mal auf 108 Seiten. Die Frage, was Kinder brauchen, die exorbitant hohe Kosten verursachen, wird überhaupt nicht gestellt. Und es ist überhaupt keine Kritik daran, dass die Kommunen überlastet sind und dass sie sagen, wir sind überlastet. Ja, dass es Probleme gibt, die auch natürlich fiskalischer Natur sind, ist unbestritten. Aber die Lösung kann nicht sein, zu sagen, oh, es ist teuer, wir subtrahieren. Ja, das muss berücksichtigen, was das bedeutet für die Jugendlichen und für die Kinder, die wir jetzt ganz speziell im Blick haben, aber überhaupt für die Menschen, die betroffen sind von solchen Einsparungen. Und es gibt einen Grund, warum diese Gesetze erlassen wurden. Es gibt einen Grund, warum es sozialstaatliche Maßnahmen gibt in Deutschland. Im Übrigen auch da gibt es Menschenrechte, die man auch noch berücksichtigen könnte. Aber für uns jetzt nochmal wirklich der Fokus als Netzwerk Kinderrechte. Was sind die Folgen für Kinder und Jugendlichen? Wo sind auch die Intersektionalitäten? Und wie sind sie betroffen? Und da sind wir echt erschrocken, als wir das gelesen haben. Nochmal, ich spreche jetzt nicht eine offizielle Position aus, sondern wir haben das analysiert und uns angeschaut, auch natürlich dann geguckt, welche Concluding Observations sind da betroffen. Die Analyse ist gemacht, aber auch wenn es nicht offizielles Papier ist, wir sehen auch, ja, wie gesagt, aktuell natürlich Referentenentwürfe, wo natürlich bestimmte Dinge dann offiziell auf den Tisch kommen. Und da wünschen wir uns schon, dass die Kindeswohlabwägung da eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Und wir wünschen uns sehr wohl, dass die Folgen für die Kinder und Jugendlichen und für ihre Familien ganz maßgeblich da berücksichtigt werden. Und die Frage nicht sein kann, wird hier am besten nur eingespart? Und vielleicht noch eine juristische Antwort an der Stelle. Es gibt ja auch eine Auslegung vom Ausschuss, wo es darum geht, Rückschritte zu vermeiden. Und Rückschritte in Kinderrechten dürfen eigentlich nur gemacht werden, wenn eine Krise existiert, wenn eine Abwägung erfolgt ist, wenn die begründet ist und wenn das vorübergehend ist. Und nichts von diesen Abwägungen haben wir hier gesehen. Also insofern glaube ich dann doch auch wirklich der Appell, da doch nochmal genauer hinzuschauen. Und deswegen ein sehr aktuelles Beispiel dafür. Das wäre nicht so einfach möglich, wenn Kinderrechte im Grundgesetz stünden, so vorzugehen. Und das wäre ein Beispiel. Und mal ein anderes, sehr konkretes Beispiel. Wir haben aktuell auch eine Petition im Petitionsausschuss eingebracht durch Kinder und Jugendliche selbst von Kindern, die in SOS-Kinderdörfern in Deutschland leben, also in staatlicher Obhut sind, in den Dörfern leben und die ein ganz konkretes Problem benannt haben, was sie sehen, nämlich das Problem, dass wenn sie selber psychologische Unterstützung möchten, weil sie wissen, dass sie sie brauchen, haben sie nicht notwendigerweise den Zugang dazu. Warum nicht? Weil Kinder das Einverständnis ihrer Eltern brauchen, um eine medizinische Behandlung zu bekommen. Also in dem Fall psychologische Unterstützung zu bekommen. Das heißt, selbst wenn der Psychologe oder die Psychologin sagt, ja, du hast verstanden, was das bedeutet, ja, du brauchst die Hilfe, dann ist es sozusagen juristisch die Gefahr, dass er einen dann eben gesetzeswidrig handelt. Eine Körperverletzung wäre das dann, wenn er diese Hilfe leistet. Und das bedeutet, dass sie nicht immer den Zugang bekommen. Und auch hier sehen wir wieder, warum diese Auseinandersetzung Elternrechte, Kinderrechte halt einfach fehlgeleitet ist. Es geht halt darum, dass in dem Fall Eltern auch manchmal gar nicht erreichbar sind. Oder auch nicht zu.
Ja, und der Elternbegriff ist ja auch nicht mehr state of the art. Also auch die Modelle, die unterschiedlichen Familien- und Lebensmodelle bildet das vielleicht ja auch gar nicht mehr so ab, wie sich das heute darstellt. In ihrem speziellen Fall sind die Eltern ja gar nicht da. Und dann gibt's halt entsprechend die Betreuer, die dann die Funktion übernehmen, ne? Aber auch das, ne?
Naja, oder sie sind einfach nicht erreichbar, ne? Sind ja nicht mehr eben als Eltern entscheidungsbefugt dann sofort, sozusagen, ne? Sorgerecht ist ja nochmal auch getrennt sozusagen von der Tatsache, dass ein Kind in einem Dorf leben kann. Es kann auch am Wochenende oft zu Hause noch sein, ne? Oder in den Ferien. Es gibt verschiedene, ganz verschiedene Lebensrealitäten in der Kinder- und Jugendhilfe und auch in Kindern, die in staatlichen Obhut leben. Aber faktisch sind sie oft eben angewiesen auf dieses Zugeständnis der Eltern oder der eben sorgepflichtigen Bezugsperson und an der Stelle tatsächlich dann einfach nicht erreichbar. So, und dann fallen sie aus und dann sitzt das Kind da und wartet. Und das ist natürlich total klasse, dass der Jugendrat in den Dörfern selbst dieses Thema erarbeitet hat und auch als Petition die Unterstützung bekommen hat, dass es auch dann in den Ausschuss kommt. Es wird gerade geprüft, wir sind gespannt, sozusagen, was dabei rauskommt. Aber es ist eben ein weiteres Beispiel auch eben an der Stelle jetzt tatsächlich nicht mit der Frage des Staates versus, sondern eben tatsächlich in der Implikation auch nochmal zu zeigen, ja, wir verstehen eure Sorge, aber ganz ehrlich, ihr müsst die Realität anerkennen.
Hm. Ja, wir merken ja jetzt nicht nur bei dem letzten Beispiel jetzt, sondern generell, wie komplex einfach auch die Fragestellungen sind. Und wenn ich jetzt an die Praxis denke, ist es natürlich ja auch wichtig, das Thema Wissen rund um die Kinderrechte. Das sagen wir schnell, ja, es gibt die Kinderrechte, die 10 wichtigsten, man kann sie nachlesen, aufzählen und so weiter. Aber was natürlich dahinter steckt, wie setzt es in der Praxis um, in der Jugendhilfe, in Schule, in Kita, wie involviere ich Eltern? Das sind ja alles Themen, worum sich jetzt auch Frau Koch vor allem, glaube ich, kümmert. Und sozusagen mit dem Kinderrechteportal Informationen zur Verfügung stellen Sie ja zur Verfügung, aber sammeln ja auch Informationen aus der ganzen Republik, wie man Kinderrechte bekannter machen kann, der Wissenstransfer besser funktioniert. Also von daher an der Stelle jetzt meine erste Frage, liebe Frau Koch, an Sie. wie arbeitet das Portal? Was finden die Menschen da? Vielleicht erklären Sie einfach mal. Und ist natürlich auch ein kleiner Werbeblock. Gerne für diejenigen, die dann sagen, ja Mensch, wir haben ein tolles Projekt entwickelt. Vielleicht können die das ja bei Ihnen auch einreichen.
Erstmal vielen Dank für die schöne Einleitung zum Kinderrechteportal. Ich würde für die Antwort noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil wir haben gesprochen darüber, wie wichtig das Wissen über Kinderrechte ist. Das hatten Sie ja auch eingangs gesagt. Und das ist tatsächlich auch ganz konkret in der Kinderrechtskonvention zu finden, nämlich als Bildungsziel in Artikel 29, wo steht, dass Kinder etwas darüber erfahren sollen, wie sie die Kinder- und Menschenrechte achten können. Und genau, das steht sozusagen als Überbau dazu, dass es natürlich auch Wissen um die Vermittlung der Kinder- und Menschenrechte bei Menschen braucht, die mit Kindern und jungen Menschen zusammenarbeiten. Und ganz konkret wird das auch nochmal in den abschließenden Bemerkungen vom UN-Kinderrechteausschuss von 2022, worüber Alexia Knappmann ja auch schon gesprochen hatte, nämlich, dass die Kinderrechte in die Schulgesetzgebung aufgenommen werden sollen und dass eben Materialien zur Vermittlung ausgearbeitet werden sollen und Lehrkräfte beim Unterrichten zu Kinderrechten unterstützt werden sollen. Und damit sind wir bei dem Mandat für meine Arbeit, weil auf der Ebene ist schon vieles passiert. Kinderrechte sind zumindest implizit, nicht explizit, in vielen Lehrplänen von Kindern und Schulen in den Ländern von Deutschland aufgenommen. Wenn wir aber nochmal auch hier einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, wie sieht es denn eigentlich aus in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften, von LehrerInnen, von SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen, wie verpflichtend ist es an der Stelle, dass in diesen Lehrplänen Kinder- und Menschenrechte vorkommen, dann suchen wir an den meisten Stellen vergeblich. Das haben Sie auch schon in vergangenen Folgen in diesem Podcast mit verschiedenen Personen sich angeschaut, wenn es vor allen Dingen um das Thema Kinderschutz geht, dass einfach beispielsweise im Bereich soziale Arbeit für Menschen, die als Sozialarbeiterinnen später mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten werden, gar nicht verbindlich in ihren Curricula drinstehen haben. Genau, und wenn wir jetzt nochmal an das Jahr 2022 gehen, die abschließenden Bemerkungen werden veröffentlicht. Es gibt diese Forderung, genau in diesem Jahr ist das Kinderrechteportal online gegangen. Das ist ein Bildungsportal, das sich an Lehr- und pädagogische Fachkräfte richtet und in dem Materialien zur Vermittlung der Kinderrechte gesammelt werden. Es ist ganz wunderbar, dass wir als Netzwerk Kinderrechte diese Aufgabe übernehmen können, diese Materialien zu sammeln und damit genau diese Nische auch bedienen können, weil wir eben eine sehr vielfältige Mitgliedschaft haben, worum es ja auch schon in der vergangenen Stunde ging. Das heißt, genau zu den Themen, die gerade für Sozialarbeiterinnen, für Lehrerinnen, für pädagogische Fachkräfte in ihren verschiedenen Bildungsbereichen wichtig sind, entstehen laufend Materialien, die eben von unseren Mitgliedsorganisationen ausgearbeitet werden, zum Beispiel zur Demokratiebildung in der Kita. Das ist ein sehr aktuelles Thema, aber eben auch zu Schutzkonzepten in unterschiedlichen Bildungsbereichen, ob es da um die partizipative Entwicklung von solchen Schutzkonzepten zum Beispiel in der Schule geht oder aber auch wie so etwas im außerschulischen und kulturellen Bildungsbereich umgesetzt werden kann. Das sind Themen, die interessieren Fachkräfte heute. Und dazu finden Sie eben verschiedene umgesetzte Projekte im Kinderrechteportal, aber eben auch Materialien, mit denen Sie niedrigschwellig mit Kindern und jungen Menschen ins Gespräch kommen können. Oder aber auch, wo wir beim Thema Kompetenzerweiterung sind, weil das eben genau diese Leerstelle ist, die in den Curricula oftmals nicht vorkommt, gibt es auf dem Kinderrechteportal viele Materialien, mit denen pädagogische Fachkräfte und LehrerInnen sich selbst fortbilden können und ihre Kompetenzen zu Kinderrechten erweitern können. Vielleicht ein paar Zahlen. Auf dem Kinderrechteportal finden sich im Moment mehr als 1600 Materialien im Bereich frühkindliche Bildung, Grundschule, weiterführende Schule, kulturelle und außerschulische Bildung und Kinder- und Jugendhilfe gibt es jeweils mehr als 500 Materialien. Für die Zielgruppen pädagogische Fachkräfte und Lehrende an berufsbildenden Schulen und im Studium jeweils mehr als 250 Materialien, Fachtexte und Studien. Und was auch eben oft eine große Rolle spielt in der Vermittlung der Kinderrechte auch in Bezug darauf, dass Kinderrechte eben auch altersgerecht mit Kindern besprochen werden können, eingeführt werden können, haben wir über 200 Kinderbücher. Wir haben gleichsam auch mehr als 200 Filme und Videos, viele, viele Poster und Podcasts auf dem Portal, weil es oftmals zu Beginn von kinderrechtlichen Einheiten darum geht, erstmal ein Basiswissen zu schaffen und genau ganz grundsätzlich ein Verständnis dafür zu bekommen, dass Kinder eben Eigenrechte haben.
Und wie kommt man da jetzt dran, wenn man sagt, ich bin zum Beispiel eine Lehrkraft an der Grundschule und habe vor, mit meiner Klasse eine Projektwoche zu dem Thema umzusetzen. Natürlich kann ich ins Netz gehen und kann mir alles zusammenschustern, vielleicht dann auch noch mit einer KI. Aber es macht ja doch Sinn, auch vielleicht ein bisschen erstmal fundiert an das Thema zu gehen. Das heißt, man lockt sich ein, kostenfrei, oder wie funktioniert das?
Zunächst genauso, wie Sie es beschrieben haben. Sie öffnen ein Browserfenster und geben ein kinderrechte-portal.de. Es ist nicht nötig, sich an irgendeiner Stelle einzuloggen. Die Nutzung des Portals ist kostenfrei. Der Großteil der Materialien ist auch beispielsweise kostenfrei als PDF verfügbar oder kann eben abgespielt und heruntergeladen werden. Es sind aber auch Materialien von beispielsweise Verlagen dabei, die kinderrechtliche Schwerpunkte haben und sich da um didaktische Ansätze und so weiter kümmern, die eben nicht kostenfrei verfügbar sind. Dann ist es so, dass wir als Netzwerk Kinderrechte auch eigene Publikationen zu Kinderrechten in den vergangenen Jahren erstellt und herausgegeben haben. Die können, also da wird Alexia vielleicht auch gleich noch was dazu erzählen. Das sind verschiedene Arbeitshefte für Zielgruppen von Kita bis zur weiterführenden Schule, die überblicksmäßig die Kinderrechte aufgreifen und zum Teil dann eben auch in Arbeitsheften damit eigene Zugänge zu Kinderrechten gefunden werden können. Und diese haben wir zum Großteil mit dem Familienministerium herausgegeben. Und die sind dann eben dort auch im Klassen- oder Gruppensatz für Bildungseinrichtungen kostenfrei zugestellt.
Und haben Sie Interesse an weiteren Informationen, wenn jetzt irgendwie eine Schule sagt, ach, wir haben ein super Projekt gemacht, das hat toll funktioniert, ich habe hier eine Dokumentation von 10 Seiten, ein paar schöne Bilder. Haben Sie da Interesse? Ist das interessant für Sie? Können dann solche Projekte auf Sie zukommen oder überfordert in Anführungsstrichen zeitlich dann natürlich das auch zu sagen, die Themen alle zu sichten, weil es hat ja dann schon am Ende auch ein bisschen was mit vielleicht auch Qualitätssicherung zu tun. Einfach jetzt die Möglichkeit auch aufzurufen, wenn Sie tolle Projekte haben, schicken Sie es uns ein, oder ist es nicht so gedacht?
Ich wiederhole Ihren Satz, wenn Sie tolle Projekte haben, dann schicken Sie das gerne ein. Es gibt die Möglichkeit, auf dem Kinderrechteportal Materialien einzureichen. Hierfür haben wir Qualitätsstandards, wo es dann um beispielsweise lebensweltliche Bezüge geht. Grundsätzlich, dass auch die Rechte weitergegeben werden, dass wir das veröffentlichen können, dass es kinderrechtliche Bezüge gibt etc. Andersrum weiß ich nicht genau, ob Schulen so viel Kapazitäten haben, ihre Projekte auf die Weise zu verschriftlichen und dann auf einem Portal einzureichen. Oftmals sind es pädagogische Fachkräfte, die Projekte umgesetzt haben und dann beispielsweise didaktische Materialien herausgeben und die dann bei uns auf dem Portal einreichen. Aber wenn es dort eine Kapazität gibt, auch von durchgeführten Projekten, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Einreichungen.
Übrigens auch im Kontext unseres Partizipationsprojektes. Tatsächlich planen wir auch oder setzen dieses Jahr eine Kampagne um, starten eine Kampagne zum Thema Kinderrechte. Vor allem mit Blick auf Artikel 12, ne? Grundprinzip Partizipation und genau mit diesen ganzen Mythen mal zu arbeiten, die es gibt. Vom Spektrum, Kinder sind die einzigen Experten in ihrer Lebensrealität, was ja auch problematisch ist, sozusagen in der Verantwortung, bis hin zu, die haben ja gar keine Vorstellung davon, welche Folgen alles hat, deswegen brauchen wir sie gar nicht anhören, beziehungsweise anhören vielleicht noch, aber nicht berücksichtigen. Genau, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nochmal zu verstehen, die Verantwortung oder die Verpflichtung gilt im Vertragsstaat, aber der Vertragsstaat sind wir irgendwie auch alle, ne? Also es ist schon auch gerade so, dass die Verwirklichung von Menschenrechten und von Kinderrechten nur möglich ist, wenn ein gesellschaftlicher Konsens und Rückhalt existiert, wenn die Haltung da ist, das auch tun zu wollen, mehrheitlich im Leben sich daran auszurichten. Und ich glaube, dass im Kontext der Kinderrechte tatsächlich die Kinderrechtebildung ganz, ganz zentrale Rolle dabei spielt. Denn nochmal, am Anfang hatten wir damit angefangen, dass der Konsens, Kinder schützen zu wollen, glaube ich, ziemlich verbreitet ist und gleichzeitig tatsächlich dann die Kinderrechtskonvention aber wirklich gar nicht so bekannt ist mit Blick auf, was alles da drin steht. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass es das Kinderrechteportal erleichtert, diesen Zugang auch zu finden
Und wir mit der Kampagne auch jetzt sozusagen in diesem ganz speziellen Kontext nochmal mit Expertinnen und Experten Best-Practice-Beispiele auch zeigen können. Und wir dann aber auch selbst auf die tollen Materialien im Portal zurückgreifen, wenn es dann eben in dem Kontext jetzt speziell um Partizipation geht. Dann wende ich mich auch zu Emily und sage, was gibt's denn für die und die Altersgruppe, ne? Oder für die bestimmte Zielgruppe auch nochmal zu berücksichtigen? Was haben wir denn da auf dem Portal? Und dann stellen wir das auch vor. Genau, also da können Sie sich sehr gerne melden. Wir erfahren sowieso immer sehr gerne, wenn es gute Arbeit zu Kinderrechten gibt, auch in ganz vielen anderen Themen. Wir haben ja auch unsere Themennetzwerke, von denen ich vorhin noch berichten wollte, bin ich aber abgeglitten. Genau, wir haben auch eins zu Bildung. Das heißt, auch da freuen die sich immer, wenn sie tolle Beispiele für Umsetzung dann auch präsentiert bekommen. Genau, und deswegen sind Sie herzlich eingeladen.
Sehr gut, das ist doch fast schon ein ganz tolles Schlusswort und ich nehme für mich mit, Kinderrechte ist jetzt nicht einfach die Diskussion, sie müssen ins Grundgesetz und dann kümmere ich mich nicht, sondern, und da gibt es eine National Coalition, die was macht, da gibt es die Organisation, sondern letztlich ist es die Aufgabe von letztlich uns allen, sowohl in der Fachwelt, aber auch ganz bewusst der Gesellschaft, die Kinderrechte zu verinnerlichen, sie zu leben und auch, ich glaube, auch im kleinen Zuhause vor allem, sie mitzudenken und einfach auch nicht nur vorzuleben, sondern mit den Kindern einfach sie gemeinsam zu leben, wenn wir über Partizipation sprechen, wenn wir über auf Augenhöhe sprechen. Und ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Da tun Sie auf politischer Ebene wahnsinnig viel. Da tut das Portal sehr viel in die Fachwelt hinein. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast jetzt heute auch ein bisschen dazu beigetragen haben, es noch ein bisschen ein breiteres Verständnis für die Thematik, die ja sehr komplex ist, wie wir jetzt wirklich auch feststellen konnten, zu schaffen. Aber eigentlich ist es nicht komplex, eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich ist es ja ganz einfach.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ja, vielen Dank, gerne. 99 Sekunden, also schauen Sie doch gerne einfach wirklich mal, nehmen Sie es zum Anlass, schauen Sie rein in die Kinderrechtskonvention, lesen Sie sie sich durch und werden Sie einer von den Menschen und Erwachsenen, die Sie gut kennen und dann sie auch wirklich im Leben mit den Kindern zu besprechen und auch in dem Leben mit Kindern, wenn Sie sie auf der Straße treffen, zu leben, was Partizipation angeht, aber auch was Unterstützung angeht und natürlich auch was Schutz angeht. Wir freuen uns, wenn interessierte Organisationen auch Lust haben, mitzumachen im Netzwerk Kinderrechte. Auch damit können wir dann als zivilgesellschaftliche Stimme ganz viel erreichen. Und uns ist wirklich wichtig, gerade mit Blick auch auf diese verschiedenen Trends, die wir sehen, gemeinsam daran zu arbeiten, dass sich wieder ein breiteres Verständnis und ein großer Rückhalt in der Mitte der Gesellschaft für die Kinderrechte bildet. Und darauf freuen wir uns und deswegen freuen wir uns auch auf Organisationen, die daran gerne mitarbeiten wollen. Ja, und ganz grundlegend wirklich, achten Sie die Kinderrechte und widersprechen Sie, wenn Sie Narrative hören, die uns gar nicht helfen und vor allem den Kindern und Jugendlichen nicht helfen, denn es ist komplex, aber es ist eben halt auch so komplex wie das Leben. Und das ist eben das, woran die Kinderrechte orientiert sind und wo sie auch herkommen. Und deshalb betrifft es alle Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir möchten, dass es Kindern und Jugendlichen in Deutschland gut geht, dann ist das der richtige Weg. 2004 war das, glaube ich, als Kinder in Deutschland, für Deutschland, nee, 2002, 4 Kinder in New York, die schon damals gesagt haben, wir sind nicht die Zukunft, wir sind jetzt schon da. Lasst sie uns daran erinnern und dann eben auch tatsächlich dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, wie wert sie geschätzt werden in unserer Gesellschaft.
Ja, liebe Frau Knappmann, liebe Frau Koch, herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren in unserem Kinderschutz-Podcast. Und mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.